Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
Immer wieder werden wir gefragt, was wir mit Weihnachten verbinden. So geschah das auch vor 9 Jahren. Da wurde die Frage 1000 Leuten größer 14 Jahre gestellt. Für die meisten von den Gefragten war Weihnachten von Schönem, von positivem Erleben geprägt. Negatives Erleben wie Familienstreit und Einsamkeit war fast zu vernachlässigen. Aber gerade diese negativen Dinge, Einsamkeit vor allem, machen dann das Fehlen von positivem Erleben besonders schmerzhaft. Nicht von ungefähr ist die Selbstmordrate am Heiligen Abend höher als an allen anderen Tagen des Jahres. Weihnachten ist zu einem Familien- und Wohlfühlfest degeneriert. Der eigentliche Anlass rangiert nur noch unter ferner Liefen. 41% verbinden Weihnachten mit der Geburt Jesu Christi. Dabei ist Jesus doch gekommen, um uns zu versöhnen, um uns die Möglichkeit zu geben, dass wir nicht mehr streiten müssen, nicht mehr einsam sein müssen. Aber die meisten haben aufgehört, das zu glauben. Wie gesagt, vor 9 Jahren verbanden nur noch 41% das mit dem Weihnachtsfest. Und heute werden es vielleicht noch weniger sein. Weihnachten wird nicht erst seit heute von vielen Gebräuchen, Gestalten und Vorstellungen geprägt. Vom Weihnachtsmann, vom Nikolaus, vom Knecht Ruprecht, vom Santa Claus, vom Christkind, vom Weihnachtsbaum, vom Lichterschmuck, von der Weihnachtsgans, von Christstallen, von Plätzchen, von Geschenken, von Umsatz und. Nur nicht von Jesus. Manches davon hat ja durchaus auch einen frommen Hintergrund und frommen Ursprung. Doch dieser Ursprung ist weitgehend nicht mehr bekannt. Und das soll für uns Grund sein, Weihnachten 24 Mal hinter all dem, was sich in der Zwischenzeit darüber gelagert hat, neu zu entdecken, Weihnachten neu zu erleben. Für den Einzelhandel ist das Weihnachtsgeschäft entscheidend für Sein oder Nichtsein. Tatsächlich aber steht Weihnachten für sehr viel Größeres. Weihnachten steht für das größte Geschäft der Weltgeschichte. In Offenbarung 5 berichtet uns Johannes von diesem Geschäft. Bei diesem Geschäft geht es um nicht weniger als um den Freikauf von allen Menschen aus der Macht Satans. Mit Advent und Weihnachten, also mit der Geburt Jesu, macht Gott dem Satan sein Kaufangebot. An Karfreitag bezahlt Jesus mit seinem Tod am Kreuz den Kaufpreis. Und mit dem Triumph Jesu über den Tod macht Gott dieses Geschäft an Ostern rechtsgültig und setzt dann an Pfingsten die Gemeinde ein, um durch diese alle Menschen einzuladen, diesen Freikauf durch Jesus für sich ganz persönlich in Anspruch zu nehmen. Diesen Auftrag Gottes haben die ersten Christen so ernst genommen, dass es nach wenigen Jahren in Ephesus von ihnen hieß, diese, die den ganzen Erdkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Ist uns Gottes größtes Geschäft auch so wichtig? Oder haben wir längst aufgehört, diesen Auftrag ernst zu nehmen? Sehen wir diesen Auftrag vielleicht nur noch als eine Illusion, die heute nicht mehr gültig sein kann? Stehen wir nach dem Trockendock der Gemeinde nicht vor der Frage, ob wir es so real glauben und leben wollen? So vieles ist heute doch ganz anders geworden. Müssen wir uns wirklich Gedanken darüber machen, ob und wie und wen wir einladen können, diesen Freikauf durch Jesus für sich in Anspruch zu nehmen? Müssen wir das wirklich? Oder wollen wir, wie es die Jahreslosung sagt, ganz neu glauben und Jesus darum bitten, uns von unserem Unglauben zu befreien? Wenn wir Weihnachten neu erleben, dann hat das auch Konsequenzen für unser Erleben an Karfreitag, an Ostern und an Pfingsten. Ganz besonders ist dann der Einfluss auf unser Erleben für unseren Auftrag an Pfingsten. Aber es fängt eben damit an, Weihnachten neu zu erleben. In dem Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben, Hannah Schreiber hat es schon angedeutet, da geht es nicht nur um die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns in der Bibel überliefert wird, sondern da geht es auch um Traditionen. Traditionen, die sich darum gebildet haben. Und all diese Traditionen fußen vielfach auf der Umsetzung des Pfingstauftrages. Allerdings haben sich auch viele im Laufe der Zeit so entwickelt, dass ihr Ursprung nicht mehr erkennbar ist und ganz neu entdeckt werden muss. Ich habe hier mal die Themen der ersten Woche aus diesem Buch herausgegriffen. Der Weihnachtsmann oder Nikolaus oder Santa Claus oder Sinterklaas, er ist ein Beispiel dafür. Er beschenkt zum heutigen Tag, zu Nikolaus, alle, die einen sauberen Schuh vor die Tür gestellt haben. Und wenn er gar selbst vorbeikommt, oder vielleicht kommt er sogar selbst vorbei. Viele verkleidete junge Männer in roten Roben finden dabei einen Tagesshop in Kaufhäusern und in Fußgängerzonen. Nur Weihnachten mit Jesus, das ist am Nikolaustag Fehlanzeige. Der Ursprung dieser Tradition liegt in Myra, dem heutigen Demre im Südwesten der Türkei. Dort lebte und wirkte im 4. Jahrhundert nach Christus Bischof Nikolaus. Wir wissen relativ wenig von ihm. Einigermaßen gesichert ist aber, dass er sehr reich war. Er kam aus einem sehr, sehr reichen Haus. Und ebenso gesichert scheint zu sein, dass er Armen, Kranken und vor allem Kindern zeitlebens überaus großzügig half. Um ihn ranken sich viele höchst unglaubwürdige Legenden, in denen sich die damaligen Sehnsüchte verbergen und widerspiegeln. Ein Bericht, eine dieser Legenden, die ursprünglich Bischof Laurentius zugeschrieben worden war, wurde dann auch auf Nikolaus übertragen. Und dieser Bericht besagt, dass Myra belagert worden sei und dass der Feldherr der Belagerer von Nikolaus verlangt habe, ihm den Schatz der Kirche zu übergeben, damit er abzieht. Dem habe Nikolaus sofort zugestimmt und habe dann dem verblüfften Heerführer alle Armen, Kranken und Alten der Stadt zugeführt, mit der Versicherung, das seien die wahren Schätze der Kirche. Und das habe diesen Heerführer so berührt, dass er tatsächlich mit seinem Heer abgezogen sei. Ihr Lieben, selbst wenn das nicht sich tatsächlich so zugetragen haben sollte, enthält dieser Bericht doch eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, eine göttliche Wahrheit. Gott begegnet uns in den Entwurzelten, in den Schwachen, in den Armen, in den Kranken, in den Alten. Und wenn wir sie nicht als Last, sondern als Schatz der Gemeinde verstehen und ihnen mit Liebe begegnen, beschenkt uns Gott durch sie in ganz besonderer Weise. Paulus sagt dazu der Gemeinde in Korinth, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zunichte, zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt, was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Kommen wir noch einmal zurück auf die Schuhtradition am Nikolaustag. Manche Kinder glauben noch daran. Sie stellen ihren Schuh ganz erwartungsvoll vor die Tür und wundern sich dann vielleicht, dass der Nikolaus doch tatsächlich um ihre geheimsten Wünsche gewusst hat und die da drin sind. Die meisten aber stellen ihren Schuh einfach vor die Tür in der Erwartung, dass jemand, der ihnen wohlgesonnen ist, da etwas reintut. Bleibt der Schuh leer? Ja, ist man vielleicht etwas enttäuscht, aber ist tatsächlich was drin? Dann ist die Freude groß. Nikolaus dient hier nur als Vorwand. Als Vorwand, der es einem ermöglicht, ein jemand anderes zu beschenken. Das ist eine schöne Wirklichkeit. Und sie lebt davon, dass Menschen offen dafür sind, sich beschenken zu lassen und dass andere offen dafür sind, sie zu beschenken. Diese Schuhtradition ist ein wunderschönes und doch so tief treffendes Bild für wirkliches Weihnachten. Gott lädt uns ein, für ihn einen Schuh rauszustellen. Gott möchte diesen Schuh füllen. Wir haben gehört, dass Weihnachten das Angebot Gottes an den Satan ist, uns für einen unermesslich hohen Preis freizukaufen von ihm. Der Schuh, den wir Gott rausstellen, ist nichts anderes als ein Gebet. Nämlich als das Gebet: Gott, ich möchte von dir freigekauft werden. Gott wird auf so ein Gebet immer reagieren. Vielleicht anders, als wir uns das vorgestellt haben, aber sehr liebevoll und sehr nachhaltig. Es ist eine wunderbare Wirklichkeit, die davon lebt, dass Menschen offen sind dafür, sich von Gott beschenken zu lassen. Und nichts tut Gott lieber und nichts tut Gott leidenschaftlicher, als uns zu beschenken. Damit ist diese bildhafte Tradition aber noch lange nicht am Ende. Sie gilt ebenso für die Gemeinde. Nämlich auf die Gemeinde, die darauf reagiert, dass andere ihren Schuh rausgestellt haben. Dass andere darauf hoffen, dass ihr Schuh von der Gemeinde gefüllt wird. Nicht mit Mandarinen und Schokolade und Nüssen, nein, mit Annahme, mit Zuwendung, mit Hilfe, mit Nähe, mit Gemeinschaft, mit Liebe. Diese Schuhe sind zwar stumm und die Menschen, die sie rausgestellt haben, sind auch stumm. Und trotzdem flehen sie darum, gefüllt zu werden, beschenkt zu werden. Haben wir als Gemeinde und als Einzelne in der Gemeinde in der Trockendockzeit einige dieser Schuhe wahrgenommen? Ihr Lieben, wenn wir diese Schuhe tatsächlich füllen, diese Schuhe, die da aufgestellt wurden für uns, dann werden die Menschen, die diese Schuhe ausgestellt haben, im Regelfall zu einem großen Schatz für die Gemeinde. Sind wir bereit, diese Menschen anzunehmen und uns an sie zu verschenken? Einen vierten Ansatz zu dieser Schuhtradition finden wir in unserer ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Ohne dass wir erst einen Schuh rausstellen mussten für Gott, hat Gott uns in dem Augenblick, in dem er uns freigekauft hat und in dem wir das angenommen haben, dem Augenblick hat er uns mit einer geistlichen Gabe beschenkt. Und diese Gabe dürfen und sollen wir dazu nutzen, Gott mit unserem Leben groß zu machen. Wir sollen sie dazu nützen, andere in die Nähe Gottes einzuladen. Und durch diese vielen ganz unterschiedlichen Gaben, die da in einer Gemeinde enthalten sind, wird die Gemeinde zu einem Hort der Geborgenheit und der Liebe untereinander für viele. Aufhören zu glauben oder ganz neu glauben? Aufhören, Weihnachten wirklich zu erleben oder Weihnachten ganz neu erleben und dabei zu neuem Glauben finden? Ob das damit beginnt, dass wir voller Erwartung einen Schuh vor unsere Herzenstür stellen? Der Pfarrer und Liederdichter Peter Horst gibt folgenden Ratschlag. Sagt es leise weiter. Sagt es allen, die sich fürchten. Sagt leise zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Gott ist da. Er kam in unsere Welt. Einfach, arm, menschlich. Sucht ihn. Macht euch auf den Weg. Sucht ihn nicht über den Sternen. Nicht in den Palästen, nicht hinter Schaufenstern. Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, wo ihr traurig seid, wo ihr Angst habt. Da hat er sich verborgen. Da werdet ihr ihn finden, wie einen Lichtschein im dunklen Gestrüpp, wie eine tröstende Hand, wie eine Stimme, die leise sagt: Fürchtet euch nicht. Wie wichtig ist uns Weihnachten? Nein, nicht das Weihnachten, das unsere Gesellschaft daraus gemacht hat und auch nicht das Familienfest, sondern das, was Gott an Weihnachten getan hat, das wirkliche Weihnachten, das, was Gott mit Weihnachten verbindet. Jesus sagt einem verzweifelten Vater: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und da bricht es aus diesem Vater heraus wie ein Urschrei. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder wie es die Hoffnung für alle überträgt. Ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann. Meine Lieben, damit stellt der Vater seinen Schuh raus für Jesus. Und Jesus füllt ihn, er macht den Jungen gesund und er füllt den Schuh des Vaters randvoll mit Glauben. Weihnachten neu erleben, das geht nicht so nebenbei, indem wir halt mal das Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben lesen. Aber dieses Buch kann eine ganz tiefe Sehnsucht in uns wecken, Weihnachten in seinem Ursprung als Beginn der größten Rettungsaktion Gottes zu begreifen. Und es so anzunehmen. Und uns dann Gott als Helfer für dessen heutige Rettungsaktion zur Verfügung zu stellen. Und ihr Lieben, je tiefer wir das verstehen, desto lauter werden wir schreien, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe eine kleine Karte vorbereitet. Denen, die jetzt nicht hier unter uns sind, kann ich sie leider nicht in die Hand drücken. Auf diese Karte kann man schreiben, was man von Jesus erbittet, um Weihnachten neu zu erleben. Und irgendwann später, wenn wir dann die Antwort von Jesus erlebt haben, können wir in die rechte Spalte eintragen, was uns dann dazu klar geworden ist von Jesus her. Ich glaube, jeder Einzelne, der jetzt nicht da ist, kann sich die Karte selber machen.